Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 9 und dann noch 12 und 13, das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir dann jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.
Ihr Lieben, wie schön. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich soll euch ganz herzliche Grüße mitbringen. Wurde mir extra aufgetragen, ganz öffentlich. Wir hatten ja gerade schon Gottesdienst draußen in Nordhemmern. Das war erstaunlich warm. Wir haben ja lange gebangt, ob wir es draußen machen können. Hat gut gegangen. Wurde fast zu warm. Hier drin ist mir jetzt auch schon warm. Ich ziehe gleich einen Talar aus, aber erstmal habe ich ihn an. So, also, für die Taufe wollte ich ihn anlassen, genau. Ja, also die Grüße soll ich ganz herzlich mitbringen aus Nordhemmern, von dem Ahrenteil der Gemeinde. Das ist schön, dass wir ja nicht nur durch den Geist weltweit verbunden sind, sondern manchmal ist es ja fast schwieriger, aber es gilt genauso, dass wir innerhalb der Gemeinde mit unterschiedlichen Menschen uns verbunden sind durch den Geist Gottes. Durfte ja dieses Jahr das Wort zum Sonntag im MT für Pfingsten schreiben. War mir immer eine besondere große Freude, dass ich mal an Pfingsten durfte. Und vielleicht hat es der eine oder andere gelesen, und so möchte ich diesen Gottesdienst, diese Predigt auch starten mit diesem wunderbaren Pfingstgedicht von Bertolt Brecht. Zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern und Weihnachten was einbrachten. Dieser Satz wird jetzt für Emil nicht gelten, weil der kriegt jetzt hoffentlich von euch Paten immer an seinem Tauftag zu Pfingsten immer jetzt auch ein Geschenk, oder? Dann werden wir sehen. Aber da fällt ihm schreck die Kerze. Oh nein. Wir haben das so gesagt, wir haben unsere Paten gesagt, die sollen nicht zum Geburtstag schenken, sondern zum Tauftag. Ob sie es immer gemacht haben, weiß ich nicht mehr so genau. Aber nein, Bertolt Brecht war ja nicht gerade ein Kirchenfreund. Und es war schon ein bisschen spöttisch, dieses Gedicht. Aber da steckt ja ein tieferer Kern drin, nämlich, dass er damit zum Ausdruck bringen will, dass viele seiner Zeitgenossen mit Pfingsten nicht viel anfangen können, mit diesem Fest. Und vielleicht gilt das ein Stück bis heute, dass wir mit diesem Geschenk des Heiligen Geistes, das wir an Pfingsten feiern, auch viele heute nicht mehr so viel anfangen können. Und das ist der Grund, warum ich dieses Seminar begonnen habe letzte Woche, und das wollen wir auch nächste Woche fortsetzen. Und ein Stück aus diesem Seminar möchte ich mit euch teilen, weil es darin deutlich wird, es ist gar nicht leicht, diesen Geist zu fassen und das zum Ausdruck zu bringen, was dieses Geschenk ist. Aber ich glaube, es ist ein großartiges Geschenk und ist nicht nur für ein Pfingstfest gut. Aber es ist schwierig zu beschreiben und darum benutzt die Bibel ganz viele Bilder, um das zum Ausdruck zu bringen. Und so möchte ich euch einladen jetzt zu einem Streifzug durch die Bibel. Nicht überall, wo der Heilige Geist auftaucht, da reichen selbst die drei Seminarabende nicht aus. Es ist nämlich viel mehr, als man denkt. Aber zumindest vier Bilder euch mit hineinzunehmen. Und die ersten beiden kommen schon in der Pfingstgeschichte vor. Ja. Und diese Bilder können manchmal mehr als Worte sagen. Da ist die Rede von einem Brausen von Himmel. Das heißt, da war wie ein Wind. Und das ist naheliegend, weil in der griechischen Sprache ist das ein Wort, Wind, Hauch, aber auch Geist, aber auch Atem. Und das kommt tatsächlich von dem hebräischen Ruach, wo das auch in einer Bedeutung ist. Und darum, das haben wir entdeckt in dem Seminar, dass es vom Alten Testament her immer wieder in diesem Bedeutungsspektrum sich bewegt. Was drückt dieses Bild vom Wind aus? Das war anders eben draußen, da konnten wir ein bisschen Wind spüren. Hier drinnen, hinter einer wunderbaren Glasscheibe, können wir nicht wissen, ob draußen Wind weht oder doch. Wir können es nicht sehen, aber was sehen wir? Wir sehen, ob die Zweige sich bewegen. Das heißt, wir können den Wind daran sehen, was er bewirkt, an bewegenden Zweigen oder Fahnen oder was immer. Und das ist ein starkes Bild für den Heiligen Geist, dafür, dass wir das sehen, was er bewirkt. Und was hat er damals bewirkt? Er hat bewirkt, dass Menschen am ersten Pfingsttag damals verstehen, was Gott ihnen sagen will, in ihrer Muttersprache. Und die Muttersprache ist immer das, was uns im Herzen anspricht. Es im Herzen zu verstehen. Und das gilt bis heute. Wenn Menschen zu einem lebendigen Glauben kommen, dann ist das ein Geschenk seines Geistes. Ja? Er bewirkt diesen Glauben. Er bewirkt, dass wir es verstehen. Und das andere, was der Geist bewirkt, und jetzt hat es uns Rainer schon hier an die Wand gemacht, das ist das Bild des Feuers. Da ist in der Pfingstgeschichte von diesen Feuerzungen die Rede. Und das Feuer, wofür steht das? Es steht für Wärme, es steht für Liebe, ja? Für Kraft. Feuer ist eine Energie, auch für Begeisterung. Ja, darum sagen wir das auch in unserem Sprachgebrauch. Wir sind Feuer und Flamme für jemanden, ne? Indem wir verliebt sind oder wenn wir uns für etwas begeistern, dann sind wir dafür Feuer und Flamme. Und diese Begeisterung, diese Energie, die wurde den Jüngern geschenkt. Diese Mutenergie, die ja verängstigt waren und unsicher, wie sie jetzt damit umgehen sollten, mit dieser wunderbaren Botschaft, dass Jesus lebt. Aber sie wussten es nicht, aber sie waren mutlos. Dann schenkt der Geist Gottes ihnen diese Energie, wie Feuerzungen heißt es da, erfüllt von diesem Geist, gingen sie raus und haben anderen von ihrem Glauben erzählt. Und das brauchen wir auch, heute mehr denn je. Diese Energie, diese Kraft, diesen Mut, anderen von dem zu erzählen, was uns ausmacht. Soweit, glaube ich, noch relativ nachvollziehbar. Ich denke, das habt ihr auch schon viele von euch in vielen Pfingstpredigten gehört. Aber es gibt in der Bibel noch andere Bilder, die vielleicht weniger bekannt sind. Der Geist Gottes wird als Quelle lebendigen Wassers bezeichnet. Ja, und das drücken wir, und das war mir so wichtig, dass wir das heute in der Taufe ausdrücken. In der Taufe taufen wir mit Wasser, weil Wasser das Lebenszeichen ist. Wasser drückt aus diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit diesem lebensschaffenden Gott. Und wenn wir vom Alten Testament her gucken, dann ist es tatsächlich der Geist von Anfang der Schöpfung an da, der Geist Gottes, der Leben schafft durch sein Wort. Darum sind alle drei Aspekte von Gott sind schon von Anfang an da. Gott schafft durch sein Wort und durch diesen lebensschaffenden Geist. Aber der Geist ist nicht einfach nur Wasser, dass wir diese Kraft bekommen, dieses lebensschaffende Kraft bekommen, sondern es heißt, er ist Quelle. Das kann so eine Quelle sein wie hier, das war unglaublich in Norwegen, weil wir standen vor diesem Wasserfall, da von da oben kam das runter und drückte aus dem Felsen heraus mit so viel Kraft. Und der Geist ist nicht nur Wasser, sondern eigentlich eine Kraft, die von Gott losgelöst wir irgendwie haben, sondern es ist Gott selbst. Gott selbst. Ja, nicht von Gott getrennt. Gott selbst, der in uns wirken will. Und Jesus macht an zwei Stellen deutlich, wie bei dieser Frau am Jakobbrunnen, es soll auch in dir zur Quelle werden. Ja? Und der, der das glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, da, wo der Geist Gottes in uns wohnt, da fließt es aus uns heraus. Ja, der Geist selbst wird zur Quelle in uns, aus der Liebe in diese Welt fließt. Und das will Gott wirken durch seinen Geist, dass durch uns Liebe in diese Welt fließt. Ja, so kraftvoll. Aber mein Hauptaugenmerk möchte ich legen auf das bekannteste Bild für den Heiligen Geist. Das ist die Taube, so auf diesen Flyern drauf oder auch jetzt gleich am Bildschirm. Warum ist das so? Warum ist das ein Symbol für den Heiligen Geist? Eigentlich ist es Symbol für den Bund Gottes. Darum wird diese Taube oft dargestellt mit so einem kleinen Zweig, Ölzweig im Schnabel. Es ist Symbol für den Bund Gottes, der mit Noah beginnt. Und viele von euch kennen diese Geschichte, dass da nach dieser Zerstörung der Sintflut Noah diese Taube ausschickt. Weil er denkt, ist denn noch irgendwas in dieser, auf dieser Welt, wo wir wieder leben können? Und dann fliegt erst ein Rabe aus und findet nichts, aber dann diese Taube kommt zurück mit einem kleinen Zweig im Schnabel. Und das wird das Hoffnungszeichen. Das Hoffnungszeichen, dass da wieder Leben neu entsteht auf dieser Erde. Und so wird diese Taube mit dem Zweig, aber vor allem die Taube, wird zum Zeichen für diesen Bund Gottes mit seinen Menschen. Und dann zusammen mit dem Regenbogen wird es zum Zeichen dafür, Gott will diese Erde nicht zerstören. Nicht mehr zerstören, obwohl wir Menschen so viel dazu beitragen, dass das geschieht. Obwohl wir immer wieder Dinge tun, die Gott traurig oder zornig machen. Aber er sagt, er will diese Erde nicht zerstören. Er will diesen Friedensbund mit uns. Er will diese Verbindung mit uns, die nicht abreißen soll. Ja. Und dieser Bund, der mit diesem Noah-Zeichen beginnt, der wird immer wieder erneuert im Laufe der Geschichte. Mit Abraham. Ja. Wo er ihm zusagt, ich will dein Gott sein und du und deine Nachkommen sollen mein Volk sein. Und dann wird es wieder erneuert durch Mose. Ja. Und da wird es der Sinai-Bund, der dadurch bestimmt ist zu sagen, ihr sollt mein Volk sein, ein Volk, das meine Gebote hält, wie die 10 Gebote. Aber da wird schon deutlich, auch diese Gebote hält sein Volk nicht. Immer wieder haben seitdem Menschen gegen seine guten Regeln verstoßen. Und darum war dann das, dass man eben dann geopfert hat als Zeichen der Wiedergutmachung. Auch gerade hat man eben Tauben geopfert. Ja, im Zeichen, wir wollen diesen Bund wiederherstellen durch unser Opfer, durch dem, dass wir das versuchen, vor Gott zu treten und sagen, es tut mir leid und ich versuche es wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Und das war diese Chance, es wiederherzustellen. Aber es wurde deutlich, es wird immer wieder dieser Bund gebrochen werden. Und darum lässt Gott etwas sagen durch seine Propheten. Von Gottes Seite her soll dieser Bund nicht aufhören, sondern er sagt, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Ja. Ein Bund, den ich euch aufs Herz lege. Also ein Bund der Liebe. Das sagt er beim Propheten Jeremia. Ein neuer Bund. Ja, dass ihr selbst nach meinem Willen fragt, weil ihr es auf dem Herzen habt. Und beim Propheten Ezechiel wird es nochmal drastischer. Das wäre eigentlich heute Predigtext gewesen, aber ich habe mich entschieden für diesen Durchlauf, wo er deutlich macht, es ist der lebensschaffende Gott, der uns ein neues Herz schenkt, der das steinerne Herz wegnimmt und ein Herz aus Fleisch gibt. Und dann sogar dieses Bild, wie er die toten Gebeine neu macht. Ja, das soll geschehen. In neuer Weise. Und so wird dann, so ist der Geist Symbol für diesen Bund. Den Bund von Herz zu Herz, von Gottes Liebe zu unserer Liebe. Und diesen Bund der Liebe, den macht er wahr in Jesus. Und das wird augenscheinlich, als Jesus getauft wird, sind wir wieder bei der Taufe, da erscheint diese Taube. Diese Taube, heißt es, wird sichtbar wie vom Himmel, die sich herabbegibt. Herab. Der Geist Gottes, es wird sichtbar in Form einer Taube. Als Zeichen für diesen Bund, diesen neuen Bund. Und dann ist da diese Stimme vom Himmel, die sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und das gilt. Und das gilt nicht nur für Jesus, in dem dieser neue Bund wahr wird, sondern Jesus sagt, dieser Bund gilt auch für euch. Durch Jesus sind wir in seiner Vergebungshandeln in diesen Bund mit hineingenommen. Und darum gilt seitdem bei jeder Taufe diese Zusage von Gott. Du bist mein geliebter Sohn. wie bei Emil, oder du bist meine geliebte Tochter, wie bei Jessica. Und wie bei allen anderen, die wir schon getauft haben hier. Und so war das auch bei euch, auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, aber das gilt seit der Taufe von Jesus. Es wird uns zugesagt, an dir habe ich meine Freude. So wird dieser Bund durch den Geist Gottes in dieser Zusage hergestellt. Und wir sollen immer wieder daran erinnert werden. Das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Für mich sogar das wichtigste Geschenk des Heiligen Geistes. Diese Zusage der Gotteskindschaft. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ja. Und das wird im Römerbrief ausgeführt. Paulus macht das deutlich, was das theologisch heißt. Wenn es heißt in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und im Grunde müsste man jetzt da das Bild, was vorne im Eingang steht, diese Skulptur, drückt genau das aus. Dürft ihr euch beim Ausgehen mal angucken, wie die Liebe Gottes, ja, uns erfüllt. In unser Herz erfüllt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann im Römerbrief Kapitel 8 wird deutlich, was dieser Herzbund bedeutet. Da ist erst die Rede davon, dass wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllen können, weil unser Fleisch schwach ist. Ja, das ist das, was Paulus immer wieder reflektiert, weil das durchs Alte Testament herdurch so ist. Und dann heißt es, ihr aber seid nicht fleischlich. Ihr seid nicht nur flaches, schwaches Fleisch. Und das Fleisch steht für das selbstsüchtige Wesen, das eben sündenbehaftete Wesen des Menschen. Ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da Gottes Geist in euch wohnt. Und dann führt Paulus das aus. Wenn aber Christus in euch ist, so bleibt der Leib zwar sündig und ist damit dem Tod verfallen, der Geist aber ist Leben. Wenn aber der Geist Gottes in euch wohnt, so wird er, also Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Denn die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Zusage des Geistes hier ausgeführt. Ihr seid Gottes Kinder. Wir dürfen Gott Vater nennen. Oder wie Paulus hier deutlich macht, sogar Abba. Und das bedeutet Papa. So reden kleine Kinder ihre Väter an. So dürfen wir zu Gott sein. Ja? Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Und diese Zusage gilt und sie wird in der Taufe realisiert. Und darum, weil das gilt, darum sollen wir uns eben nicht von unserer Selbstsucht antreiben lassen. Auch wenn das auch in uns bleibt, etwas Sündhaftes. Wir sollen uns aber auch nicht antreiben lassen durch Gehorsam, weil wir Angst vor Gott haben und sagen, ich muss doch das und das tun. Sondern er macht deutlich, sein Geist soll Antrieb sein. Ja? Und da ist, merkt ihr, da ist wieder das Bild vom Wind im Hintergrund, wenn der Geist euch treibt. Das ist nämlich wie ein Segelboot. Das war damals sehr präsent den Menschen. Ne? Ein Segelboot, das Segel wird vom Wind gefüllt und dadurch vorwärts getrieben. Aber in dem Zusammenhang des Textes ist doch auch von unserem Tun die Rede. Wir sollen sogar unsere selbstsüchtigen Werke töten durch den Geist und so weiter. Also da ist schon die Aufforderung, dass wir was tun sollen. Und da ist auch die Aufforderung, diesen Geist immer wieder einzuladen. Und das macht ganz viele Pfingstlieder aus. Dieses Komm Geist Gottes, komm Heiliger Geist. Diese Einladung, Gott aufzunehmen. Ja, und jetzt kann man fragen, was denn jetzt? Ist das Zusage oder Aufforderung? Was gilt denn jetzt? Haben wir den Geist Gottes schon oder muss er erst noch kommen? Der Geist weht, wo er will und er entzieht sich auch allen Definieren, aber im Grunde ist klar, und das machen gerade diese Bilder deutlich, beides gilt. Der Wind ist schon da, der Wind weht, wo er will. Und Gott will auch unser Lebensboot in die richtige Richtung treiben. Ja? Und der Wind ist da. Die Frage ist nur, nutzen wir es und lassen unser Segel füllen oder rudern wir doch dagegen an, weil wir in die Richtung wollen? Und alle, die schon mal gesegelt oder gesurft haben, wissen, man kann sogar fast gegen den Wind segeln. Da muss man nur hart kreuzen, das ist mega anstrengend. Oder eben rudern. Ja? Statt sich tatsächlich von dem Wind leiten zu lassen. Er ist da. Oder eben auch in dem Bild von dem Feuer. Das ist meine Lieblingsgeschichte, die ich auch schon, ich weiß, ich habe schon zweimal erzählt, aber ich erzähle sie so gerne. Dann lass mich noch mal erzählen. Ich hatte in meiner Studentenwohnung, unserer ersten gemeinsamen von Silke und mir, hatten wir einen Boiler. Das war ein uraltes Ding. Da gab es noch keine elektrische Zündung, sondern da war immer so ein kleines Flämmchen. So ein kleines. Und wenn man aber das Wasser aufdrehte, dann machte das in diesem Kasten wusch. Und da war auf einmal so eine große Flamme da drinnen. Ne? Und dann wurde das Wasser auch warm. Und das ist für mich dieses Bild. Dieser Geist Gottes ist da in unserem Leben. Und wir müssen ihn nicht definieren. Das ist uns zugesagt. Der Geist Gottes ist da. Aber ist es nur so ein Flämmchen? Oder darf es wusch machen in uns? Dürfen wir sagen, dürfen wir aufdrehen und sagen, komm, Heiliger Geist, mehr von dir, mehr von deiner Kraft. Und das können wir mit jedem Bild buchstabieren. Ne? Wir können sagen, mit dem Wasser ist da nur so ein Rinnsal, das fließt, weil ich irgendwie denke, doch, ich halte schon an Gott fest und er ist irgendwie da, aber irgendwie geht es mir auch gerade schlecht und ich weiß gar nicht, ne, wo ist Gott denn und ich verstehe es nicht. Ja, das gibt es alles. Aber, oder will ich sagen, ich will mehr von dieser Quelle. Ich will, dass es in mir selbst zur Quelle wird und es fließt durch mich hindurch und die Kraft ist da und sie fließt aus mir heraus und Menschen spüren es in meinem Leben. Weil es nicht von mir kommt, ich alleine könnte es nicht, bestimmt nicht. Aber Gottes Kraft ist da und wird in mir zur Quelle, sein Geist wird zu dieser Quelle und fließt aus mir heraus. Und das wird am allerschönsten in diesem Römer 8-Text deutlich. Wir wollen ihn nächste Woche in dem Seminar miteinander besprechen. Und dreimal heißt es darin, der Geist Gottes wohnt in euch, dass der Geist Gottes in euch wohne. Dreimal. Und das finde ich auch gerade in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, so ein wunderbares Bild, oder? Was heißt das, wenn jemand bei uns wohnt? Wir wissen, was es heißt, wenn jemand zu Besuch kommt, oder? Dann räumen wir das Wohnzimmer auf, putzen vielleicht auch das Klo und so. Und dann ist es gut, wenn wir in das wunderbar gestylte Wohnzimmer gehen und dann soll der zu Besuch kommt, auch bestimmt nicht irgendwas kritisieren, weil wir das hier eingerichtet haben, oder? Der ist schließlich nur zu Besuch und der hat ja seine Höflichkeit zu beachten. Sonst lassen wir ihn beim nächsten Mal lieber im Flur stehen, oder? Aber was für ein Unterschied, wenn jemand bei uns wohnt, oder? Dann kommt er nicht nur ins aufgeräumte Wohnzimmer. Dann darf er auch in die Abstellkammer gucken. Ja? Oder in den zugemüllten Keller oder was immer. Dann darf er auch die nicht ganz so schönen Ecken unserer Wohnung angucken, weil er schließlich bei uns wohnt. Und er darf sogar noch mehr. Er darf sogar uns aufräumen helfen. Weil wir das alleine nicht schaffen. Das ist so. Ja? Was wir aus eigener Kraft nicht schaffen, das will Gott, wenn er in uns wohnt und nicht nur zu Besuch kommt. Das will er uns helfen zu verändern. Und das ist diese verändernde Liebe Gottes. Auch darüber werde ich bei einem Seminar noch reden, das ist heute nur angedeutet. Diese Liebe Gottes will uns verändern, will etwas bewirken in uns. Er will mit uns unser Leben gestalten und durch uns durch in das Leben anderer hineinwirken. Er will uns gebrauchen. Da könnte man jetzt noch andere Bilder nennen, die von dem Öl, des Salböl, des Beauftragens und so weiter. Wird jetzt zu viel. Ein Gedanken nur noch. Nein, ich möchte erst diesen Gedanken zu Ende setzen, des Wohnens. Dass wir es nicht missverstehen. Wenn mein Sohn, Entschuldigung, wenn ich schon wieder das Beispiel benutze, wenn mein Sohn sein Zimmer nicht aufgeräumt hat, hört er dann auf, mein Kind zu sein? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es da Diskussionen. Und meine Frau sagt dann, ja, dann guck doch mal dein Zimmer an. Ne? So, hat sie recht, da kann ich gar nichts mehr sagen. Egal. Also, auch, ne, er hört doch nicht auf, mein Kind zu sein, weil sein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Das heißt, diese Zusage, Ja? Du bist Gottes Kind und er will bei dir wohnen, die gilt doch. Egal wie aufgeräumt deine Wohnung ist, aber er will es verändern. Ja, aber die Zusage gilt erstmal. Und darum das letzte Bild. Nur noch eins, das mit dem Siegel. Genau. Das ist vielleicht die unbekannteste Stelle. Aber was drückt so ein Siegel aus? Ein uraltes Zeichen, dass ein König oder auch ein Bürgermeister hat so einen Siegelring oder manchmal eben auch so ein richtiges großes Siegel. Und wenn er einen Brief schreibt, dann ist das das Zeichen sozusagen, wenn er das Siegel drunter setzt, ja, dann macht er deutlich, dieser Brief ist von mir. Und wenn das auf eine Urkunde ist, so ein Siegel, ist deutlich, dazu stehe ich. Ja, mit all meiner Macht stehe ich dazu. Und dieser Siegel, das Siegel oder der Siegelring war das Eigentum des Königs oder Bürgermeisters. Und alles, was er siegelt, damit auch. Ja. Und steht dazu. Und das Siegel Gottes, das ist der Heilige Geist. So wird es im Epheserbrief beschrieben. Ihr seid versiegelt mit dem Geist Gottes. Und versiegelt heißt tatsächlich diese Zusage, du gehörst zu mir, wie wir es gerade Jessica und Emil zugesprochen haben. Und ja, wir sind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Wir gehören zu Gott. Und noch einmal im zweiten Korintherbrief. Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt. Wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken will. Das gilt. Ja? Und noch viel mehr. Seine Liebe will uns verändern. Ja, sie will, dass es konkret wird in einem herzlichen Interesse, das wir voneinander haben, in einer authentischen Liebe, in der wir uns begegnen, dem anderen Zuneigung zeigen, ja, statt Gleichgültigkeit, dass es zu einer Quelle der Freude in uns wird und einer Lebenslust, die wir haben und die wir austeilen. All das kann Gottes Geist schenken und noch viel mehr. Und das soll ausstrahlen und darum dürfen wir sagen, noch mehr. Aber schon jetzt gilt, wir sind mit seinem Geist versiegelt. Wir sind seine Kinder, wir gehören zu ihm. Und zugleich gilt, er will uns noch mehr schenken durch seinen Geist. An Mut und Energie, an Liebe und Tatkraft. Es will uns in uns zur Quelle werden, die in diese Welt fließt. Darum dürfen wir bitten und uns immer wieder von diesem Geist füllen lassen. Und er darf in unseren Herzen regieren. Darum hätte das Lied von eben auch jetzt an dieser Stelle gepasst, aber ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt für ein Lied für uns habt. Aber wir dürfen es ihm und uns zusagen lassen, von ihm uns zusagen lassen und ihm zusingen. Amen.
Wir haben uns das Lied nach der Predigt ausgesucht.